Willkommen zum heutigen Kirchenfenster. Wir hören Samuel Lutz. Vielen ist er bekannt als langjähriger Pfarrer zu Leissigen und als ehemaliger Synodalratspräsident. Das Interview mit Samuel Lutz über Gott und die Welt führt Peter Hildbrand.
Ja, ich bin da jetzt beim Samuel Lutz daheim und letztes Jahr bist du 80 Jahre alt geworden. Du bist Pfarrer und Doktor von der Theologie und vom 96 bis 2007 Synodalratspräsident und du hast ein vielfältiges, interessantes Leben gehabt.
Tatsächlich hatte ich ein interessantes und vielfältiges Leben gehabt. Vor allem, weil ich glücklich geheiratet bin mit der Anne-Marie Lutz-Lescher. Und wir haben das Leben miteinander geteilt, in Freude und Leid. Schon ein bisschen lang, 55 Jahre. Wie wird es das Jahr sein? Und es ist schön, dass ich überhaupt von meinem Leben ein bisschen erzählen darf. Andere haben auch ein schönes Leben, andere haben vielleicht ein schweres Leben. Aber wenn man so miteinander Gedanken austauschen kann, dann hilft es einem vielleicht auch für das eigene Leben. Und das ist ja das, was ich selber am meisten habe gelernt, als ich zu Leissigen bei Pfarrer war, was ich alles von den Leuten und von der Gemeinde habe gelernt. Mehr wahrscheinlich als sie von mir.
Und du hast ja das auch kürzlich auch in einem speziellen Büchlein festgehalten. Erfahrungen, die ich gemacht, Überzeugungen, die ich gewonnen, Schlussfolgerungen, die ich gezogen habe. Ja, was hat dich eigentlich dazu veranlasst, all deine Predigten zu erforschen und so die Gedanken zu sammeln?
Es ist fast automatisch, wenn man älter wird, dann schaut man natürlich eher zurück als vorwärts. Also der untergehenden Sonne entgegen, wie man früher gesagt hat, statt der aufgehenden, aber nicht nur. Immerhin, mir ist aufgefallen, weil ich lese ja sehr viel, dass Schriftsteller, wenn sie so auf die 80 werden, schreiben die auch ihre Biografie. Nämlich, was sie gemacht haben, für das man am Schluss noch einmal so richtig bewundert. Und dann habe ich mir gesagt, nein, also das mache ich nicht, was ich alles habe gemacht. Als ob es auf das allein abkäme. Aber ich wollte doch mal schauen, was habe ich im Verlauf von meinem Leben alles erzählt, gesagt, für was bin ich denn eingetreten. Was hat mich beschäftigt? Was habe ich gemeint, ich müsse es den Leuten mitteilen? Und das war natürlich vor allem in Form von Predigen gewesen. Und ich kann jetzt sagen, ich habe das mal zusammengezählt, wie viel das ich an Predigen, jeden Sonntag Predigen zu Leissigen und Ähnlichem. Ich hatte 1836 Predigen gehabt, wenn ich richtig erzählt. Und dazu 326 Hochzeit. Und das bedeutet, ich habe etwa 700 Mal das Ja-Wort gehört. Vom Brüdergammel und von der Brut. Ich habe auch 360 Abdankungen gehabt. 2522 Mal, aber die Zahlen sind ja nicht so eindrücklich. Ich habe nicht die Möglichkeit gehabt, zu sagen, was mich beschäftigt. Ich habe das nicht nur aus meinen eigenen Gedanken gemacht, sondern immer im Hören auf die Heilige Schrift. Und dann habe ich mal einmal, ein Jahr fern, angefangen, so ein bisschen in diesen Predigen nachzuschauen. Ich habe natürlich nicht alle noch einmal lesen können. Aber so ein bisschen nachgeschaut und ein paar Sätze rausgeschrieben. Und aus dem ist nachher das Büchlein entstanden. Da habe ich eben plötzlich gemerkt, was habe ich überhaupt für Erfahrungen gemacht. Ich habe auch gemerkt, für was bin ich eingetreten, was habe ich für Überzeugungen gehabt. Interessant, wir kommen da vielleicht noch drauf. Die haben sich die auch gewandelt im Verlauf des Lebens. Und was ziehe ich jetzt gleichsam als Bilanz, als Schlussfolgerungen nach diesen 80, 81 Jahren hier auf Erden? So ist das Büchlein entstanden.
Ja, das ist interessant. Und das hat ja auch etwas zu tun mit dem persönlichen Glauben, oder? Ja. Mit dem eigenen Glaubensweg, wo du da gegangen bist. Wie würdest du deinen Glauben beschreiben? Oder wie hat sich der gewandelt über die Zeit?
Wenn du fragst, wie würdest du ihn beschreiben, heute beschreibe ich den Glauben als Gottvertrauen. Glauben ist für mich Gottvertrauen. Ich habe übrigens auch beim Zwingli gelernt, der hat gesagt, Glauben ist nicht das oder eins Glauben, sondern ist Gottvertrauen. Auf meinen lieben Gott traue ich in Angst und Not. Oder zum Beispiel, was dir auch immer begegnet in dieser abgründigen Welt, es gibt eine Hand, die dich segnet und einen Arm, der dich hält. Das ist Gottvertrauen. Ich sage jetzt nicht, früher habe ich das Gottvertrauen nicht gehabt, aber ich habe den Glauben von meiner Herkunft her anders verstanden. Ich habe gemeint und geglaubt, ich müsse glauben, was man muss glauben. Also im Sinn vom Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, an den Schöpfer. Ich glaube an Jesus Christus, geboren aus Maria, der Jungfrau, all das. So hat man mir's gelehrt und man hat mir gesagt, das ist der Glaube, weil so steht's in der Bibel. heute weiss ich aus Erfahrung und aus Erkenntnis, und anderen Leuten geht es auch so, du musst nicht alles glauben, was in der Bibel steht. Weisst, im Sinn glauben, als ob das alles wahr wäre. Es kann ja gar nicht sein aus so verschiedenen Zeiten. Und darum fühle ich mich heute nicht mehr verpflichtet, dies oder eins oder jenes zu glauben und dann ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich das eine oder das andere nicht glaube. Mhm. Von dort her ist der Glaube gleichsam vom äußeren Glauben zum inneren Glauben geworden.
Also innerer Glaube siehst du ja als Beziehung eine Art zum Göttlichen, zu Gott.
Jawohl, jawohl. Aber da muss ich jetzt vielleicht gerade weiterfahren.
Ja.
Gott vertrauen bedeutet ja dann auch, weil das ist eine innere Beziehung, wie du jetzt auch gesagt hast, dass ich mir Gott nicht vorstelle. Es heisst ja, du sollst dir kein Bildnis machen. Mhm. Das gilt auch für Gott. Und das ist mir eindrücklich, wie zum Beispiel der Thomas von Aquin. Das ist der alttheologische Lehrer aus dem Mittelalter, der noch heute für die katholische Kirche verbindlich ist. Der hat gesagt, man kann Gott nicht definieren. Und damit hat er sagen, was immer du über Gott sagst, sind alles menschliche Aussagen. Man kann Gott nicht definieren. Man soll sich kein Bildnis machen. Außer also soll man so nicht probieren. Und all die Menschen, die Mühe haben, weißt, wenn sie sagen, unser naturwissenschaftliches Weltbild oder Glauben an Gott kann ich nicht mehr in Einklang bringen, oder? Wenn ich Sterne Himmel aufschaue, dann sehe ich Sterne und nicht den Himmel. Ich sehe nicht den lieben Gott dort oben. Er ist ja vielleicht auch nicht dort, dass man sich daraus kein Problem macht. Sondern man muss aufpassen, dass, wenn man sich nämlich ein Gottesbild macht, ich wage es jetzt zu sagen, der betet man nämlich das Gottesbild an und nicht eigentlich Gott. Du sollst dir auch von Gott kein Bildnis machen. Das befreit uns enorm. Das heisst nicht, dass man nicht an Gott glaubt, aber du vertraust ihm.
Aber es soll ja auch nicht quasi eine Ideologie werden daraus.
Ja,
so, oder?
Ja. Ja, weißt du, wenn, wenn du sagst Ideologie, darum darf man ja auch niemandem zum Glauben zwingen. Mhm. Du darfst niemandem sagen, du musst das und das glauben, sonst bist du ungläubig. Das darf man nicht. Mhm. Man darf auf der anderen Seite auch niemandem den Glauben einfach absprechen. Du weißt ja nicht, wie innerlich ein Mensch zu dem steht, was für ihn Gott bedeutet. Mhm. Also, da muss man sehr vorsichtig und offen sein und auch ein bisschen freundlich und liebevoll miteinander. Man darf nicht alles zur Glaubensfrage machen, nicht? Und nachher über das noch zanken, das ist ja das Schlimmste, was man kann, aber ich glaube, zanken.
Gibt es irgendetwas, was du würdest bereuen in deinem Leben, was du würdest anders machen?
Da kommen wir dann vielleicht noch drauf. Ich kann nicht sagen, nein, als ob alles gut wäre. Aber ich bin einverstanden mit meinem Leben, wie es bis jetzt war. Auch das, was nicht war, wie es hätte sollen. Oder? In welchem Leben wäre das anders? Es gibt vielleicht ein kleines Detail, das ich bereue, aber das ist vielleicht wirklich nur wenig. Ich bereue, dass ich zum Beispiel nie richtig Englisch gelernt habe. Ich habe zwar gut Französisch, weil ich das Montpellier studiert habe, oder? Und nachher bin ich Feldprediger gewesen, in einem zweisprachigen Regiment oder zweisprachigen Kirche, bei Jura Solothurn und so weiter. Ich habe ein bisschen Spanisch, ich habe Latinisch, ich habe Griechisch, ich habe das biblische Hebräisch mit anhand vom Wörterbuch, aber nicht Englisch. Und das sage ich nur nicht, weil Englisch modern ist, sondern weil Englisch ist die Sprache der internationalen Begegnungen. Wo ich viel Gelegenheit hatte, als Synodalratspräsident mit anderen Kirchen in Berührung zu kommen. Auch mit afrikanischen Kirchen und asiatischen Kirchen. Und das solltest du richtig Englisch können. Ich kann schon Konversation machen, aber ich kann nicht auf Englisch predigen. Ich kann nicht auf Englisch Vorträge haben. Und ich verstehe nicht ganz, wie einer einen Vortrag und eine Predigt hat auf Englisch. Und das zeigt mir, die Sprache hilft dem schon als Brücke zu anderen Menschen. Das ist etwas, was ich immer wieder empfunden habe. Und dann habe ich hin und wieder probiert, es wieder ein bisschen aufzufrischen. Aber es ist nicht gegangen. Ich habe es einfach nicht fertig gemacht.
Ja, das ist natürlich auch, in welcher Zeit man aufgewachsen ist, ja, oder? Was da alles zusammengegangen ist. Aber du bist auch nicht untätig gewesen mit der Sprache. So, du hast eben auch Gedichte geschrieben. Und ein Gedicht, das ist ja dann nachher auch vertont worden, in einem Jodellied. So. Vielleicht kannst du ja dort noch etwas dazu sagen, wie das ist gegangen und wie das Gedicht geht.
Ja, das Lässig und das Tärling immer ein Heftchen rausgegeben, jeden Monat. Dann haben sie aber gesagt, der Lässigblick. Das ist einfach ein bisschen gekommen, was in der Kirche mental so etwas passiert. Und immer auf das Neujahr war das vorderste Blatt gewesen, natürlich etwas zum Neujahr. Und da habe ich mal ein Gedicht geschrieben, im Sinn, das Leben sei ein Weg. Und das Gedicht ist so gegangen, aber es ist schon ein Zeitchen her. Vor jedem Mensch, da liegt der Weg. Es ist die Zukunft von seinem Leben. Der liebe Gott hat schon alles zu Weg. Darum lebst du ja nicht vergeben. Der Weg, der geht nicht immer gerade. Man muss den Weg auch suchen. es geht mal Nitzi, das Bergli ab und dann wieder hoch. Der Weg geht manchmal grüsli weit durch Sonnenschein und Leid. Beim Laufen bist du nicht immer fit. Du fragst, wie lange es noch geht. Die Hand herum geht es wieder gut. Warum? Der Weg ist offen. Du gehst noch gern mit gutem Mut und kannst auch wieder hoffen. So schaut es jedes für sich zu kommen. Der liebe Gott möchte uns leiten. Und für das wir nicht bleiben stehen, wollen wir einander begleiten.
Wunderbar. Das hast du, glaube ich, eben mal so rezitiert. Ja. So, und da war, glaube ich, der Stefan Haldemann dabei gewesen.
Das war in der Bezirkssynode vom Oberen Emmental. Und der Stefan Haldemann, der ein bekannter Jodler ist, ist Pfarrer Zignau. Und der hat das Gedicht gehört und hat mich gefragt, dürfte ich das vertonen und ein Lied ausmachen? Er hat gesagt, ja, ja. Und jetzt hat er das gemacht.
Genau, und wir haben jetzt Vergnügen, genau das Jodellied aus der CD «Schau gegen auf», unseren Weg dürfen zu hören.
Vor jedem Mensch da liegt ein Weg, sich Zukunft vor sich neben. Der lieb Gott hat schon alles weg, drum lebst ja nicht vergeben. Drum lebst ja nicht vergeben. Ja. Ja, du, 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 du
Ja, jetzt kommen wir zu einem interessanten Teil da. Du bist Reformationskenner und im Speziellen Huldrych Zwingli. Du hast ja dort vier Bücher geschrieben darüber. Kannst du uns etwas über die Reformation sagen und was das für die Berner Kirche bedeutet?
Also für die Berner Kirche wird das im 2028 ein Thema sein. Dann ist nämlich 500 Jahre Berner Reformation. Weil die Berner Reformation hat 1528 stattgefunden mit dem Ratsbeschluss nach der Synode oder nach der Disputation am 7. Februar 1528. Und da wird jetzt viel natürlich schon vorbereitet. Ich schaue mit einer gewissen Besorgnis, muss ich jetzt vielleicht sagen, auf das Jubiläum hin. Nicht, weil ich nicht meine, die meinen das alles gut, sondern ich höre da Töne daraus raus, wo es mir dunkelt, mir wird der Reformation von der Schweiz und Bern nicht ganz gerecht. Warum? Es werden immer wieder die gleichen Sachen gesagt, wo irgendwie die Reformation, ja, wenn ich es ganz streng sage, ein bisschen schlecht machen. Beispiel. Überall heisst es wegen dem Bildersturm. Die reformierte Kirche sind eine bilderfindliche, kunstlässige Konfession oder Religion und so weiter. Das sind bei den Katholiken anders. Da sagt man Bilder und weiss ich was, alles wunder so schön. Natürlich hat die Reformation Bilder aus der Kirche rausgeräumt. Aber man weiss meistens nicht, dass das die Regierung organisiert hat. Und das sind Schreiner und Zimmerleute und Steinmetz gewesen, die im Auftrag der Regierung die Bilder rausgelassen. Und der Grund war, weil die Bilder angebetet wurden. Nicht, weil es Bilder sind. Und die sind angebetet worden, sie waren heilige Bilder, nicht? Und der Zwingli hat gesagt, du sollst die Bilder nicht anbeten, du sollst Gott allein anbeten und nicht die Heiligen, auch nicht Maria. Und darum müssen die Bilder fort, die sind eine Gefahr. Nicht, die sind wüst, oder die gehören, sie sind eine Gefahr, sagt der Gang wieder. Jetzt verstehen wir das vielleicht heute nicht mehr so stark, weil wir beten ja nicht so schnell Bilder an. Wenn man vom Sport abgesehen und so weiter. Also, das ist irgendwie der Reformation Unrecht da, weil das Gegenstück, was da passiert ist, statt dass man die Bilder hatte an der Wand, hat man die Leute gelernt lesen. Lernt selber die Bibel lesen. Und der Zwingli sagt, er freut sich, heute ist fast in jedem Bauernhaus liegt die Bibel. Und die Leute haben gelernt lesen, auch die Frau und die Mädchen haben gelernt lesen. Und dann ist das so, wie wenn jedes Haus wäre eine Schule. Aus der Abschaffung der Bilder ist ein Alphabetisierungs-Bildungsprogramm geworden. Und das ist auch für die Zukunft viel, viel wichtiger gewesen, dass die Leute können selber lesen konnten. Dann haben sie sich auch eine saubere Meinung machen. Also das wegen der Bilder, ewig der Bildersturm. Jetzt, ich muss es nicht mehr hören, weißt du? Ein anderes Thema, das mir auch dunkelt, muss ich ein bisschen aufpassen wegen der Reformation. Wir tun jetzt heute stark sagen, wir haben Christus allein. Die Bibel allein, die Gnade allein und so weiter. Und überlegt nicht, dass ökumenisch in der katholischen Kirche auch sehr viel passiert ist. Wir können doch als Reformierte nicht beanspruchen, wir predigen Christus, als ob sie andere nicht machen, oder? Die Reformation war ein Aufbruch von ganz Westeuropa. Und die katholische Kirche hat natürlich viel länger gehabt, oder? Bis ins 20. Jahrhundert, bis sie auch so ein bisschen den Weg hat gemacht. Aber heute ist das Christentum ein gemeinsames Christentum, ein gemeinsamer Glaube. Natürlich hat die Reformation damals die Kirche ein bisschen gespalten. Aber die Reformatoren waren nicht allein die Schule, die Katholiken auch nicht wollen, der Papst hat nicht wollen, oder? Das war ein Leidenprozess. Und ich muss jetzt noch etwas sagen. Und dann die Reformierten und die Lutheraner, die haben die einander auch nicht akzeptiert. Also die Reformierten haben nicht zum lutherischen Abendmahl dürfen. Weisst du wie lange? 444 Jahre, von 1519 bis 1973. Auch nicht schön. Also die Kirchentrennung ist heute eine Aufforderung zum ökumenischen Dialog. Also in dem Sinn muss man sagen, es hat eben auch etwas Positives, es hat positive Impulse gegeben, nicht nur die negativen. Und jetzt kommt mir in den Sinn, was ich sonst noch sagen wollte. Da hat man zum Beispiel Klöster abgeschafft. Eine negative Aussage, oder? Und so weiter. Man hat Priester entlassen, Nonnen entlassen. So brutal war das nicht. Die haben alle können im Kloster bleiben und sie verpflegt worden und haben Unterkunft und Verpflegung gehabt, bis sie gestorben sind. Jeder hat selber können entscheiden, ob er gehen oder nicht gehen. Die Frauen sind die meisten gegangen, die nämlich wollen heiraten. Und die Männer haben sich genug gehabt, die ledigen Priester, oder? Das ist, hier eine Heiratswelle gegeben. Aber das Wichtige ist etwas anderes. Nicht, dass die Klöster zugegangen sind, sondern dass man in den Klöstern hat Schulen eingerichtet. In den Klöstern sind Spitäler eingerichtet worden. Der ganze Reichtum, der Klotz, der in die Klöster gegangen ist, ist sozial gebraucht worden. Man hat Bettelei abgeschafft und hat die einmalige warme Mahlzeit in der Stadt angeboten. All die, dass sie jetzt essen haben. Nicht, dass sie nicht mehr müssen betteln müssen, sondern dass sie aus ihrem Elend rausgekommen sind. Also, anders gesagt, es gibt so viele positive Leistungen von der Reformation. Und die sollte man eben auch sehen. Ich tue damit nicht alles beschönigen. Sie haben schlussendlich einander im Krieg auf den Grind gegeben, oder? Und die Kappelkriege sind eine wüste Sache. Und es hat später auch Religionskriege gegeben. Der 30-jährige Krieg war ein Religionskrieg in Deutschland. Ich darf aber immerhin etwas sagen. Nach dem zweiten Kappelkrieg, wo die Katholiken gewonnen haben und die Zürcher haben verloren, übrigens sollen die Berner nicht sie helfen, hat man einen Frieden geschlossen. Und der Frieden hat gelautet, man glaubt es heute fast nicht. Wir wissen es auch zu wenig. Dort haben die Katholiken gesagt, wir bleiben katholisch, aber die Zürcher dürfen reformiert bleiben, wenn sie wollen. Und das bedeutet, dass erstmal in Europa eine gegenseitige Anerkennung war von den beiden verschiedenen Konfessionen. Und damit hat das angefangen, wo man später nachher hat gesagt hat, die Glaubens- und Gewissensfreiheit, die man dann nachher auch den einzelnen Menschen hat gegeben. Glaubensangelegenheit, das überlassen wir euch selber zu entscheiden. Das finde ich, ist ein außerordentlich grosser Schritt gewesen in Richtung von konfessionellem Frieden. Und da muss man sagen, also wenn wir heute interreligiös so weit wären, das wäre zu wünschen, dass man sagt, ihr habt euren Glauben, der lässt uns auch unseren Glauben und wir wollen einander respektieren.
Was würde heute reformiertes Christsein eigentlich bedeuten in dieser Welt? Was haben wir zu sagen als Reformierte?
Ich weiss gerade in der Mitte an. Allein aus Gnaden. Wir verdanken unser Leben nicht uns selber. Und darum sollen wir auch den anderen Menschen gegenüber gnädig sein. Liebevoll. Schau, wenn du mich fragst nach der heutigen Welt, es liegt irgendwie ein Geist von der Vergeltung auf dieser Welt, oder? Wie du mir, so ich dir, oder? Die Menschen tun einander das Leben schwer machen. Das fährt in der Nachbarschaft unter dem Dachdorf an, oder? Und geht bis in die Ukraine und überall hin. Das beschäftigt mich. Und das reformiertes Engagement, überhaupt das christliche Engagement, ist das Engagement für einen Frieden auf dieser Welt. Und zwar einen dreifachen Frieden. Der Frieden innerlich mit sich selber, der Frieden mit den Mitmenschen und der Frieden auf der Welt, der politische. Und die drei gehören zusammen. Darum hat der Kofi Annan gesagt, von dem habe ich es gelernt, machen Sie Frieden mit sich selbst, aber sofort. Dort fängt es an. Frieden mit sich selbst. Und nur wenn du Frieden hast mit dir selber, wenn du nicht hässlich mit der Welt und deinem Leben, bist du im Stand, Frieden zu haben mit dem Mitmenschen. Ich kann schon den nehmen, wie er ist, deinen Nächsten wie dich selbst, oder? Du musst noch nicht gerne haben. Nimm den mal, wie er ist. Und nachher auch eintreten für einen Frieden auf der Welt. Man darf es noch fast nicht sagen, aber eine der grössten Qualen, seit es Menschen gibt auf der Welt, ist der Krieg. Da wird einfach zerstört. Dort durch Häuser zerstört, durch Strassen zerstört, durch Natur zerstört, einfach zerstört, bis der Angel aufgeht und auch zerstört ist. Das kann doch nicht das menschliche Leben sein, untereinander. Aber ich habe einen Vortrag über einen Frieden zu Interlaken. Und da ist einer, der beim EMD geschafft hat, ein guter, bekannter Freund von mir, der gesagt hat, es war eindrücklich, was du gesagt über Frieden. Aber weiss einmal, das ist alles eine Illusion. Und ich dachte, ja, das ist eben vielleicht das Problem. Aber ich habe ihnen nachher gesagt, aber der Prophet hat gesagt, sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Jetzt ist einfach die Frage, hast du recht oder hat der Prophet recht?
Ja, das muss eben die zukünftige Perspektive sein.
Ja, muss, das ist, sonst ist der Untergang.
Ja, ja.
Aber weißt du, nicht nur der Untergang von uns Menschen. Wir machen auch die Tierwelt kaputt, wir machen die Natur kaputt, wir machen überhaupt alles kaputt.
Und das wäre ja nicht unser Auftrag.
Nein, aber es will es auch niemand. Ich bin überzeugt, wenn du eigentlich die Völker und die Menschen fragst, sagen die, wir wollen im Frieden leben. Eigentlich wollen wir unseren Frieden haben, wie man sagt. Und das ist doch legitim. Frieden sei mit euch, hat Jesus doch gern gesagt.
Es gibt ja manchmal schon ein bisschen Sicht auf die Welt. Die kann man ja entweder pessimistisch haben oder eben optimistisch. Du hast ja nicht nur gedichtet, so wie man es vorher gehört hat, sondern du hast sogar auch Musik komponiert. Du hast auch in der Musikgesellschaft Leissigen mitgespielt, ganze Zeit lang so. Und dann hast du nachher auch ein Stück komponiert, den Marsch. Er hat den Titel «Ein gefreuter Tag». Vielleicht kannst du etwas dazu sagen, wie es dazu gekommen.
Ich muss gerade dazu noch ein bisschen ausholen. Für meine Frau und mich bedeutet die Musik außerordentlich viel. Meine Frau singt, sie ist ausgebildete Sopranistin, spielt Klavier. Wir machen viel Musik miteinander. Sie hat den Gemischtchor Leissigen dirigiert, sie hat den Männerchor Sigiswil dirigiert. Sie hat das Hochkonzert am Bettag organisiert mit Solo und Chor und Orchester. Ich habe das dirigiert. Und seit wir da zu Fuhlen sehen, so wie ich pensioniert bin, haben wir jeden Sommer Serenaden gehabt. Also, die Musik bedeutet uns sehr viel. Und ich habe schon als kleiner Bub, habe ich natürlich Musik gemacht. Ich habe Klavierstunden müssen. Die Mutter hat mich geschickt. Oder um mir hat es gestunken. Aber sie hat gedacht, ja, da kommt dann schon etwas raus. In dem steckt etwas. Und siehst, Mütter erkennen ihre Kinder besser als Kinder ihre Mütter erkennen. Ich bin ihr dankbar. Und so haben wir jetzt die gemeinsame Musik. Und als Bub habe ich schon mal in einem Bub an Musik Trompete gespielt. Und nachher haben sie mich eins gefragt, zu Leissigen, ob ich in der Musikgesellschaft mitspielen würde. Da bin ich ein paar Jahre gegangen, das zweite Flügelhorn gespielt, zusammen mit dem Hans-Dieter Schneiderhänsi, hat man ihm gesagt. Aber nachher nicht länger, ich konnte nicht mehr können, weil meine Termine und die Termine von Musikgesellschaft sich nicht gegenseitig finden konnten. Aber ich habe mich nicht verabschiedet in dem Sinn von der Musik, sondern eben nachher so einen Marsch komponiert. Und der Titel übrigens, ein gefreuter Tag, kommt nicht einmal von mir, sondern wo der Dirigent zuerst mal die Noten hat gesehen, hat gesagt, du, das ist ein schöner Marsch, oder könnte man dann so irgendwie sagen, ein gefreuter Tag. Dann habe ich gesagt, ja, sag du dem einen gefreuten Tag. Und seither heisst der Marsch so ein gefreuter Tag. Dann haben sie nachher uraufgeführt, ich durfte gehen hören, mittlerweile habe ich selber manchmal noch gehört, nicht zu spielen. Einmal haben das sogar noch selber dirigiert. Und das freut mich natürlich bis auf den heutigen Tag. Ja,
ja, ja, und jetzt hören wir, sagen Sie, historische Aufnahmen zum 90er rund. Ja. So, oder? Was sind das da, 35 Jahre her? Das ist doch hochspannend, das einmal dürfen zu hören. Von der, gespielt von der Musikgesellschaft Leissigen. Ein gefreuter Tag. Samuel Lutz, du hast ja eigentlich ein schönes, erfülltes Leben gehabt, so wie du da hast gesehen. Und du bist seit 1970 verheiratet. Und das ist ja eigentlich auch ein grosses Glück, 55 Jahre. Vielleicht könntest du das ein bisschen beschreiben, wie dir funktioniert. Was ist da unser Erfolgsrezept?
Das ist ein lustiges Wort, Erfolgsrezept. Ist das ein Erfolg? Ja, man kann es schon so anschauen. Es hängt schon damit zusammen. Sagen wir jetzt mal, der Erfolg liegt, ich sage jetzt mal, als Maßstab bei meiner Frau, oder? Es ist unglaublich, was ich von meiner Frau habe. Sie, schon nur das Leisige, was sie mir unterstützen. Ja, mir und wir haben das Fahrrad miteinander gemacht, oder? Nicht nur als Beispiel. Meine Frau ist getreulich und regelmässig an Spitalbesuch machen. Weil da bin ich so klein, das habe ich nicht können. Irgendwie, sie hat viel besser können, den Leuten zuhören. Und nachher haben viele Leute gewusst, wenn es da irgendetwas ist, das sagt dann der Pfarrer ihrem Mann schon. Spitalbesuch. Wenn ich fertig war mit der Predigt, sie ist jeden Sonntag auch zur Predigt gekommen, ist sie gerade Sonntagsschule haben. Es war jetzt einfach noch ein traditioneller Pfarramt gewesen. Sie hat zu diesem Pfarrhaus geschaut, sie hat mitgeholfen in den Altersnachmittag und so weiter, Konflager organisiert und wie sie was, Skilager. Wir haben das alles miteinander gemacht. Hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir keine Kinder hatten. Und die Leute zu Leissigen hätten so gerne ein Wiegeli in diesem Pfarrhaus. Das hätte jetzt der liebe Gott nicht wollen. Aber er führt uns seine eigenen Wege, auch wenn der Mensch seine Gedanken darüber macht. Also da haben wir Erfolg, kann man sagen, erfolgreich. Dann muss ich aber auch sagen, den Erfolg verdanke ich vielmals auch den Menschen. Die Kirchgemeinde Leissigen und die Herrlichen, die waren enorm fair zu mir. Ich habe gemerkt, die Leute haben uns gern. Sie tun uns nicht irgendwie extra etwas in den Weg legen. Sie achten auf uns und so weiter. Das habe ich nachher auch erlebt als Synodalratspräsident. Mir hat einmal jemand gesagt, das muss ich das wüstes Wort brauchen, leider. Aber es hat jemand gesagt, weisst, wir haben dich als Präsident gern, weil du verarschst niemand. Ein bisschen wüst geredet. Aber ich habe schon begriffen, was sie wollte sagen. Und von dort her kann man sagen, haben wir ein gutes und schönes Leben gehabt. Im guten Sinne dynamischen Frieden. Wir leben nicht im Streit, weder mit der Welt, noch mit den Menschen, noch mit uns selber, noch untereinander. Das ist eine Kraft.
Ja, das ist ein gutes Geheimnis. He? Das ist ja nicht immer nur ein Herz und eine Seele. So. Das wird eben auch diskutiert so, und ein bisschen gestritten manchmal. Oder wie?
Nein, wir streiten nicht. Wir sind verschiedener Meinung. Also die, die abergläubisch sind, die wissen, dass wir beides Leuen sind. Oder? Und das knurrt manchmal ein bisschen. Aber das ist nicht bösartig. Oder? Meine Frau hat ihr Leben und ihre Meinung und so weiter und ich auch. Und wir können voneinander ja nur lernen. Wichtiger ist, dass man einander gegenseitig versteht und anerkennt und gerne hat und solidarisch und fair ist. Ist zueinander. Und das erlebe ich natürlich an meiner Frau ganz stark. Wenn man in eine schwere Beziehungskrise kommt, das tue ich niemandem verraten, nicht? Wenn man in eine schwere Beziehungskrise kommt, kommt man auch in eine Lebenskrise. Das Entscheidende ist, dass man nicht auf einen Ego-Trip geht. Wenn du nur mehr dich selber siehst, dann brechen Beziehungen auseinander. Und vielleicht gehen manche Beziehungen auseinander, weil so durch Lebenskrise die Leute meinen, es fehlt ihnen etwas im Leben, sie müssen etwas anderes suchen und so. Ich sage es jetzt gerade, dann geht eine Ehe auseinander und in einem halben Jahr hat er schon eine andere. Da sieht man, es fehlt irgendwie etwas, es hat etwas gefehlt, oder? Oder aber das setzt zu. Aber ich verurteile da nicht immer, ich sehe nur, es ist schwierig. Und heute hast du ja alle möglichen Formen vom Zusammenleben und so weiter. Da hätte ich doch nichts dagegen, wenn es nur funktionieren würde.
Wir sind ja eigentlich nur relativ kurz auf dieser gehörigen Welt oben. Und das hast du auch mal in dem Büchlein mit deinen Merksätzen. Ist einer, der so geht. Immer ist Werden, immer ist Sein und immer ist auch Vergehen. Es ist also das Werden, Sein, das Vergehen. Es ist irgendwie so ein Kreislauf, der da angedeutet wird. Wie verstehst du das Leben vom Werden zum Sein, zum Vergehen?
Das Leben ist eigentlich, oder unsere Lebenszeit, sie am besten zu vergleichen mit der Natur. Nämlich Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und mein Gedanke ist jetzt weniger, dass es nachher wieder Frühling wird und ein Kreislauf ist, sondern dass das Leben hat einen Anfang, das blüht und so weiter, hat einen Sommer, geht in den Herbst rein, früher als man meint, und nachher wirst du alt, und das ist dann nachher langsam der Winter. Also das einzelne Leben ähnlich, wie das Leben von der ganzen Natur so geht. Das zeigt, dass unser Leben nicht etwas Trauriges oder Unnatürliches ist, sondern eigentlich eingebettet ist, eben in das, was ich sage, werden sein Vergehen. Alles, was wird, vergeht. Um hier. Alles, was ist, ist mal einmal gewesen und ist noch nicht fertig, aber weiss nicht, wie es weitergeht. Und alles einmal ist vergehen. Erde bist du und zur Erde kehrst du zurück. Steht schon in der Heiligen Schrift.
Was hat denn der Tod eigentlich für einen Sinn oder für eine Bedeutung für dich? Wir sind ja irgendwie näher dem Tod als im Leben.
Ja. Wenn du sagst mir, dann bist du auch schon.
Ja.
Ja. Aber die Jungen, wenn sie das Leben noch vor sich haben und nichts passiert hat, haben noch mehr vor sich als hinter sich. Was bedeutet dir der Tod? Ich tue mal unterscheiden zwischen Älterwerden und dem Tod. Was soll ich zuerst erzählen?
Mit der Reihe an.
Also, zuerst älter werden. Das erlebe ich jetzt, wie man älter wird. Aber ich bin ja nicht der Einzige, der 80 ist. Aber ich merke jetzt, was sicher andere mir bestätigen können. Wenn du älter wirst, nimmt die Kraft ein bisschen ab. Und dadurch wird alles beschwerlicher und anstrengender. Hätte ich doch so nie gedacht früher, gell? Oder einfach so alles hast mögen. Nachher wirst du so ein bisschen vergesslicher und zerstreuter. Das bedeutet, du laufst einfach 2-3 Mal mehr als vorher. So sättige Sachen. Nachher, hin und wieder tut er das oder heiss weh, was das Leben lang nie hat, weh da. Also, ich will damit nicht klagen, aber das erinnert mich an was im Prediger Salomo steht. Das sind die Tage, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Oder wie wir auch beim Dienst haben gesagt, wenn der Manöver, jetzt leben wir unter erschwerten Umständen. Ein bisschen so schaue ich es an. Kann dazukommen, und das ist natürlich das, was es dann verstärkt, wenn du im Alter krank wirst, oder? Dann tut die Krankheit das Altwerden noch ein bisschen verstärken, und das Altwerden wird beschwerlicher, wenn du noch eine Krankheit zu tragen hast. Aber es gibt selten jemanden, der alt wird und nicht auch mit Krankheit zu tun hat. Das muss man einfach sehen. Aber meine Großmutter hat ja auch noch gesagt, wenn wir ein bisschen streng waren mit ihr und sie nicht begriffen, hat sie auch gesagt, das Alter muss seine Vorrechte haben, oder? Und das haben wir nie begriffen. Aber ich begreife es jetzt hinten drin, weil im Alter kannst du nicht mehr alles. Man muss im Alter auch ein paar Sachen akzeptieren und tolerieren. Mhm. Man muss sich einfach lernen, im Menschen schicken, wenn man das nur vorher schon gelernt hat.
Wie siehst du das eigentlich? Ist das der Plan von Gott, so, dass wir da nur eine beschränkte Zeit... Was ist der Sinn dahinter?
Leben und Tod sind in seiner Hand. Nicht nur das Leben, sondern auch der Tod. Es gibt kein Leben ohne Tod und es gibt kein Tod, der nicht vorher ins Leben war. Also Leben und Tod gehören zusammen. Und ich glaube an Gott, weil ich nicht bereit bin, Leben und Tod den Menschen zu überlassen. Das ist für mich Gottes Vorsehung. Einer hat dann im Spital gesagt, Gott kennt mich, Gott liebt mich, alles wird gut. Ich schaue es ändern so an. Gott kennt mein Leben, Gott hat mit mein Leben geführt, ob ich das gemerkt habe oder nicht. Das macht nicht viel aus. Das ist ein Ausdruck vom Gottvertrauen. Und das wird sein bis im Moment vom Sterben. Leben und Tod sind in seiner Hand. Und ich habe Gnade, dass ich mich vor dem Tod nicht fürchte. Hat mit dem Jenseits natürlich zu tun. Du hast mich auch schon gefragt nach dem Jenseits. Aber ich bin froh, dass wir vor dem Tod nicht fürchten. Weil, wenn du das Leben kannst annehmen, als etwas werden sein vergehen, probierst du den Tod anzunehmen. Und wenn du nichts mehr zu verlieren hast, weißt du, ich sage jetzt fast so ein Sachen, wo man meint, das sei so selbstverständlich. Wenn du nichts mehr zu verlieren hast, wenn du nicht mehr falsch am Leben hängst, weißt du, wenn du mit leeren Händen kannst sterben, kannst du irgendwie ringer sterben, als wenn die krampfhaft an das Leben noch klammer ist. Gebe zu, es ist natürlich auch so, wenn du innerlich merkst, ich kann sterben, kannst du ringer sterben, als wenn ein Mensch einfach noch nicht kann sterben. Das hat man mir vielmals so im Spital gesagt und so weiter. Auch da muss man aufpassen mit dem Gedanken, sterben ist keine Willenssache. Sterben ist ein Ergehen. Widerstand und Ergebenheit.
Ja. Wir müssen ja alles zusammen gehen lassen.
Ja.
Oder? Wir meinen ja, wir hegen so häufig, man muss alles lassen, oder? Am Schluss auch der Körper
in dem Sinn. Darum, was mich beschäftigt am Tod, das ist nicht, dass ich sterbe, sondern alles lassen. Mich beschäftigt am meisten meine liebe Frau Anna-Marie lassen. Wie es ihr geht, wenn ich sterbe. Sie macht sich sicher Sorgen, wenn sie stirbt, was passiert mit dem Samuel. ich stelle mir es nach dem Tod nicht vor. Weißt du, da sehe ich, wie die verschiedenen Religionen, jetzt brauchen ein bisschen Zeit. Naturreligionen empfinden es so, Sterben bedeutet, wir gehen zurück in die Natur. Von dort kommen wir, gehen zurück in die Natur. In Indien denkt man, Leben ist Leben und dann, wenn du stirbst, fährt ein neues Leben an. Reinkarnation, das ist das, was du nennst, der Kreislauf. Die Griechen und die Römer haben eher gesagt, der Leib und Seele unterschieden, der Leib stirbt, die Seele ist unsterblich. Das Judentum hat immer gesagt, nein, wenn wir sterben, das sind wir nicht mehr, das sterben wir. Die Zukunft liegt in den Nachfahren, in den Nachkommen. Und darum gilt als Jude, wer von der Mutter ein Jude ist und nicht vom Vater. Weil die Mutter weiss immer, wer sie ist, beim Vater weiss es nicht immer. Und das Christentum sagt, es gibt ja auch Verstehung der Toten. Und das sind verschiedene Auffassungen. Und ich hatte einen Vortrag darüber und dann habe ich allen habe ich das aufgeschrieben auf einem Plakat und allen einen Kleber gegeben. Tut jetzt da euer Kleberli dort her, was eurer Auffassung am meisten entspricht. Mit Abstand am meisten heisst dort her, da wo die Naturreligionen sind, wir kehren zurück zur Natur. Darum beerdigen sie heute alle zusammen im Wald und im See und so weiter. Sie wird zurück in die Natur. Das sagt mir, es gibt so verschiedene Vorstellungen in der Kultur. Auch im Christentum gibt es verschiedene Vorstellungen. Ich mache mir gescheiter keine Vorstellung. Einmal habe ich es ganz simpel gesagt. Hier ist Gott bei uns, dort sind wir bei ihm.
Schön, ja. Eben, ich glaube, man muss eine Offenheit entwickeln, dass man es nicht abschliessend kann sagen kann, sondern dass wir eben auf der Suche sind. Dass wir uns können orientieren an dem, was wir wissen von der Bibel her. Die haben auch eine relativ deutliche Vorstellung gehabt.
Aber der Paulus hat eine andere Vorstellung als der Moses und ja, so weiter. Ja, ja, ja. Es ist eben die Verschiedenheit, die stört auch. Darum, so wenn man sich so grob vorstellen, stelle ich mir die Jenseits vor. Ein schöner Gedanke ist, dass es, wenn wir sterben, Gott uns nicht vergisst. Weißt du, dass er uns nicht vergisst in dem Sinn. Wie Jesus hat gesagt, für Gott sind alle lebendig. Auch die Verstorbenen. Also Gott macht in dem Sinn keinen Unterschied, ob wir leben oder gestorben sind. Und wenn wir hier schon seine Gnade haben, dann haben wir sie auch dort. Ohne Gott gibt es gar keinen Jenseits. Weißt du? Und dadurch, dass Gott selber unser Jenseits ist, also der uns das Leben gegeben hat, zu ihm kehrt es zurück. Ich sage jetzt eben nicht zur Natur, sondern zu Gott kehrt es zurück. Dann weiss der schon, was mit uns machen. Weiss der auch, was mit den Mitmenschen machen. Vielleicht macht er dort etwas anderes, als wir hätten gedacht. Aber er bleibt der gnädige Gott.
Ja, wenn du eigentlich das auf dein Leben willst, ein Resümee ziehen, also in einem Wort oder in einem Bild willst du darstellen, auf was kommst du
da? Ein Wort allein lenkt immer nicht. Ich muss drei haben. Frieden, Offenheit und Toleranz. Das habe ich im Pfarramt gelernt, das habe ich in der Kirche gelernt und das lehre ich jetzt im Alter. Soll ich noch etwas dazu sagen?
Ja, gerne, ja.
Offenheit, wieder so ein bisschen uns selber gegenüber. Also, einverstanden sein. Mit dem Leben, wie es war, mit dem Leben, wie es kommt, mit dem Sterben, das kommt, aber einverstanden auch sein mit dem heutigen Tag, wo du drinnen lebst. Ich habe auch gelernt, im Alter, das nimmt er nicht nur, das gibt dir jeden Tag neu. Schau da raus, das Wetter. Was hat das Wolken gehabt, die letzten Tage? Unglaublich. Und dann, wie es wieder schönes Wetter ist, offen sein dafür, kannst du ja nicht selber machen. Offen sich selber gegenüber. Aber auch offen einem Mitmensch gegenüber. Habe ich geredet von der Toleranz. Es ist so wichtig, dass wir die anderen Menschen eben nehmen, wie sie sind. Oder liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so im Sinn. Mach nicht den riesen Unterschied, oder? Wie viele Leute meinen, sie sind ja wahrscheinlich auch doch besser als die anderen. Und die anderen meinen das so. Oder kannst du doch nicht offen genug sein, auch denen gegenüber, weißt, wo andere Meinung sind als du. Drittens, offen sein der Wahrheit gegenüber. Es gibt verschiedene Wahrheiten, weißt. Es kann für jemanden etwas wahr sein, was der andere so noch nie erfahren hat. Und es kann für jemanden etwas, muss jemand sagen, das kann ich mir so nicht vorstellen, was für jemand anders wieder ganz wichtig ist im Leben, dass man da offen ist für die Vielfalt der Wahrheit. Denn die Wahrheit wird euch frei machen. Und schliesslich die Offenheit gegenüber dieser Welt und so weiter, dass wir uns engagieren, dass wir nicht zu denen gehören, die sowieso schon lange aufgegeben haben und denken, komm, Mila, das ist doch mir alles gleich. Gleichgültigkeit ist etwas vom Schlimmsten. Frieden, Offenheit und Toleranz.
Ja, und jetzt dürfen wir noch einen besonderen Leckerbissen hören, so zum Schluss. Nämlich eine Eigenaufnahme von diesen Bettagskonzerten in der Kirche zu Leissigen mit dem Ad-Hoc-Chor Leissigen, wo eben deine Frau, Anne-Marie Lutz-Leschow, als Sopranistin singt. Und das war im 94, also auch wieder eine historische Aufnahme. Das Laudate Dominum. Ich weiß nicht, willst du da noch etwas dazu sagen?
Vom Wolfgang Amadeus. Mozart ist das. Und das ist der Komponist, zwar nicht der einfachste zum Singen, aber wo meine Frau am liebsten singt. Weil irgendwie beim Mozart, so ein Kurliger, das er war, bei dem ist die Musik aufgegangen. Im Schönen ist nicht Oberflächlichkeit. Wirklich, die Musik kannst du von Herzen singen. Und das hat ja meine Frau gern gemacht.
Thank you.
Das ist es gsi, das heutige Kirchenfenster. Herzlichen Dank, Samuel Lutz, für das Gespräch und Peter Hilbrand für die Leitung des Interviews. Diese Sendung könnt ihr jederzeit nachhören als Podcast oder auf unserer Webseite www.kibeo.ch. Nächst Sonntag gibt es hier am 9. Uhr den Kibeo-Gottesdienst aus der EMK Lenk. Predigt hat Samuel Hum. In einer Woche gibt es am 8. das Kirchenstübli mit Tobias Kilchör und am 9. geht ein neues Kirchenfenster vor Orit Tempelmann auf. Es hat den Titel «Das Ende vor Angst». Im Jahr 1834 ist die spanische Inquisition offiziell abgeschafft worden und eine blutige Zeit vor religiöser Verfolgung ist zu Ende gegangen. Diese Sendung beleuchtet die Hintergründe von diesem historischen Ereignis. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und es verabschiedet sich Monika Hilbrand.